Let's Talk. Heute zu Gast der Extremkletterfotograf Frank Kretschmann. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man in den steilsten Felswänden überhaupt noch zum Fotografieren kommt, was authentische Bilder sind und natürlich, was eigentlich die Faszination Klettern ausmacht. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie er überhaupt zum Klettern gekommen ist.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist doch jetzt schon lange her, auf jeden Fall. Ich kann mich noch an den ersten Kontakt erinnern, das weiß ich noch. Das habe ich auch noch ja, so im Kopf, die Bilder. Aber wieso wir damals die Seile ausgepackt haben und den großen Bruder eines guten Freundes verfolgt haben an den Felsen sozusagen, wie das alles zustande kam, das weiß ich nicht mehr. Irgendwann war es dann soweit, dass ich den ersten Felskontakt hatte. Und dann ist es ein bisschen so vor sich hingeplätschert, weil sie dann doch immer damals noch kein Auto und so weiter erstmal an Felsen kommen. Obwohl wir ja in der Fränkischen hier zu Hause sind und nicht so weit zum Felsen haben, muss man ja trotzdem immer rauskommen. Und dann irgendwann, also was so, glaube ich, so der große, ja, so ein großer Wandel war in meiner Kletterkarriere, in Anführungszeichen, war meine Musik. Ja, da kam dann irgendwann ein Gastmusiker, es war unser Perkussionist, ist dann unser Perkussionist geworden und er ist mit Leib und Seele Kletterer sozusagen. Hat auch wie ich immer nebenbei Musik viel gemacht und wie gesagt, wir haben ihn irgendwann zu einer Bandprobe mal eingeladen, ob er ein bisschen mit trommeln will. Hat er dann auch gemacht. Aber was er noch viel besser fand, dass die komplette Band damals irgendwas mit Klettern zu tun hatte und er immer nach Kletterpartnern Ausschau gehalten hatte. Und somit ging es dann recht plötzlich los mit jemandem zu klettern, der wirklich sehr, sehr engagiert war. Und eigentlich im Endeffekt wie viel älter? Er ist fast 15 Jahre älter als wir. Und auch seine halbe Jugend einfach in der Weltgeschichte verbracht hat und auch einfach nur fürs Klettern gelebt hat, so wie man Klettern einfach lebt. Ein bisschen arbeiten und dann wieder in die Weltgeschichte fliegen und sich im und am Felsen aufhalten. Und das war einfach cool. Ja, der hat mich wirklich eingewiesen in die alte Schule und mit ihm war ich dann einfach nonstop bei jedem Wetter. Und dann ging es eigentlich so richtig los. Der hat mir dann ein Floh in ein Ohr gesetzt, da einfach auch mit den Auslandsreisen und den großen Wänden und den Big Walls und der große Traum Yosemite in Kalifornien. Und der, so ging das eigentlich los. Also er hat einfach nonstop davon erzählt. Und dann, er war eigentlich meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr guter Fotograf. Halt damals noch alles auf Dia und dann immer Dia-Shows mit ihm gemacht und seine alten Dias angeschaut und das war so, wie alt war der? Der war dann wahrscheinlich so in den 80ern, ja. Und das war Rock'n'Roll, das war einfach echt der Wahnsinn, halbnackte Jungs irgendwo in Kalifornien, einfach nur ein Bier trinken und klettern, das war cool zu sehen.
Was macht für dich da den Reiz aus? Also die halbnackten Jungs oder
nein,
die Natur?
Nein, das ist natürlich nicht. Nee, es ist einfach, ich glaube, Klettern, es ist, glaube ich, wenn man mit jedem, der gerne klettert, der viel unterwegs ist, ist schon irgendwo das, ja, man nennt es, ja, Lebensgefühl oder wie auch immer. Man ist unterwegs, Punkt, mit wenig Geld, ja. Weil man ja nicht arbeitet, sondern klettert. Ja. Und lebt einfach von nichts, mit wenig in der Natur. Das ist schon so das Hauptmerkmal, was ich dann auch ziemlich exzessiv einfach gemacht habe. Zwar klar, Ausbildung, alles vorher, aber ja, das Ausbildungsgehalt ist jetzt auch sehr minimal. Aber man lernt einfach mit sehr, sehr wenig auszukommen. Mit sehr, sehr, sehr wenig. Man braucht ein Auto, das muss man sich irgendwie leisten und ansonsten ist man einfach nonstop außen, hat einen Schlafsack, einen Gaskocher und wenn man das dann noch ausweiten kann, natürlich aufs Ausland, Spanien, hier Kalifornien und dann die Geschichten zu lesen, man ist einfach unterwegs und egal, wo man hinfährt, in welches Klettergebiet, man lernt natürlich auch sofort Leute kennen und am Ende ist es eine sehr kleine Community und ja, es ist, glaube ich, das Lebensgefühl. Man ist draußen, man steht mit der Sonne auf, man geht mit der Sonne ins Bett und macht Sport. Man bewegt sich außen, Ist meistens in warmen Gebieten, also einfach Sonne macht happy. Also es ist einfach, ja, es ist ein Lebensgefühl, soweit man das eben machen kann, wenn man keine Familie hat, ne?
Ja.
Lebt man das voll und ganz aus. Und er war auf jeden Fall einer, der das komplett ausgekostet hat. Also wirklich hier Messejobs in Deutschland einfach gemacht, viel Geld mal in kurzer Zeit verdient und sofort wieder Ticket rüber nach Kalifornien. Und das muss man jetzt, glauben nicht, muss man jetzt nicht großartig aus erklären, kalifornischer Lebensstil. Es ist einfach geil. Und das war wirklich dann einfach ein großer Traum hier ins Yosemite. Man hat es jetzt wahrscheinlich, weiß nicht, auch die normale Bevölkerung wird es jetzt die letzten Wochen vielleicht mitbekommen haben. Da ist jetzt was ziemlich Großes. Also selbst der amerikanische Barack Obama hat jetzt die Kletterer gegrüßt. Und ja, da ist jetzt was Tolles passiert im letzten Monat. Also da wurde die schwierigste Wand oder die schwierigste Kletterei der Welt am berühmten El Capitan vollendet nach 20 Tagen in der Wand. Tolle Geschichte. Einen der Kletterer hatte ich vorgestern vor der Linse für ein Buchprojekt, an dem ich gerade bin. Der ist gerade hier zu Besuch gewesen bei uns im Franken. Ja, und dann bin ich da irgendwann auch rüber geflogen und habe meine erste Big Wall dann gemacht, den El Cap, die berühmte Nose geklettert. Und das war auch nochmal dann einfach so ein großer Schritt, mal Big Walls anzugreifen, also mehrere Tage in der Wand zu verbringen und in der Wand schlafen und da irgendwie wir haben 3 Tage nonstop geklettert, dann da oben rauszukommen. Ja, das war dann auch nochmal echt so ein großer, das war ein großer Traum und das hat auch nochmal viel ausgelöst, ganz einfach. Ja.
Vorhin sagtest du, damals war das so, naja, man hatte kein Geld und das gehört aber auch teilweise zum Lebensgefühl. Heute ist das so, dass du vielleicht nicht das dein volles, aber ein Teil deines Gehaltes ja durchaus eben auch mit diesem Hobby verdienst, wenn ich es richtig verstanden habe. Du fotografierst beim Klettern und bekommst auch Aufträge und fotografierst auch Kletterer. War das schon immer dein Traum oder hat sich das irgendwie so entwickelt, dass du plötzlich was
Ja, ich
Kletterfotograf?
glaube, ja, ich glaube, das ist eher so eine Sache, ne? Man hat immer mal, man hat halt was im Kopf und dann entwickelt sie sich. Also ich glaube, da hatte ich, ja, ob es jetzt Glück ist oder was das auch immer ist, weiß ich auch nicht. Klar habe ich dann meine Ausbildung eben gemacht, war Fotograf, Studiofotograf, Modefotograf, eben diese ganzen Geschichten, mit denen man sein Geld als Fotograf verdient, hatte aber halt parallel dazu immer dieses ja, Klettern nebenbei. Und dann, ja, okay, nimmt man mal ein Foto mit auf die Reisen, macht man mal hier ein Foto, macht man da ein Foto, probiert ein bisschen rum. Dann kam es zur ersten Veröffentlichung. Also alles, es war so ein schleichender Prozess einfach. Ne? Dann hat man Kontakt eben zu Kletterern gehabt, die dann gesponsert wurden. Und
Von
es waren
Ausrüsterfirmen oder so.
genau im Endeffekt einfach von Firmen, von Schuhfirmen, hier von größeren Firmen wie Adidas und so weiter und so fort. Also das war so der erste Kontakt, sage ich jetzt mal, in die professionelle Szene. Und ja, dann kam wahrscheinlich, also es gibt so einen Moment, der da bin ich mir ganz sicher, der das Ganze dann richtig zum Rollen gebracht hat. Ich habe einen Anruf bekommen über 2 Ecken, weil eben, ja, die Fotografen, mit denen die Jungs eben normalerweise zusammenarbeiten, nicht vor Ort waren. Und das war am Eiger in der Schweiz, der berühmte Eiger. Da waren 2 Kletterer, die haben da eine relativ berühmte Klettertour eben gemacht zum ersten Mal und ja, haben sehr schnell einen Fotografen gebraucht, weil eben das Wetter in so einer Nordwand von heute auf morgen umschlägt und es war wirklich 1,5 Tage gutes Wetter gemeldet und ich habe einen Anruf bekommen und die haben wirklich gefragt, kann ich bitte sofort ins Auto steigen? Wir haben morgen noch einen Tag Sonne, dann geht die Welt wieder unter sozusagen. Und also da müssen wir Fotos machen, weil sonst ist die Saison auch schon wieder vorbei und wir haben es nicht dokumentiert. Und für so, ja, Profis, sage ich jetzt mal, davon leben sie, dass ihre Taten ja dokumentiert werden. Ja, und ich so, klar, machen wir so. Bin ins Auto gestiegen, eine Stunde später war auf der Autobahn und war einen Tag später in. Ja, für mich auch definitiv Ja, das
Wie muss
erstmal.
man sich das vorstellen, wenn man in der Wand, also jemand wie mich, der einfach schon, dem der Atem stockt, wenn ich schon Fotos davon sehe und sich gar nicht vorstellen kann, wie man selbst in dieser Wand hängt, wie muss
Ja.
man sich das vorstellen, dass man dann auch noch eine Hand oder zwei Hände frei hat, um eine Kamera zu halten und dann eben auch nicht nur draufhalten, sondern auch noch das richtige oder das perfekte Motiv zu fotografieren. Wie macht man das?
Also mein Vorteil war es, weshalb ich auch so einen Anruf bekommen habe, dass sie natürlich wussten, dass ich klettern kann, dass ich mich auch in großen Wänden eben aufhalten kann, ohne, ja, ohne dass da jetzt großartig was passiert. Also ich kenne mich ja mit dem Seilhandling, mit allen technischen Errungenschaften, die es da so gibt. Also ich fühle mich sicher in der Wand, kann mich da auch sicher bewegen, ohne dass die großartig auf mich aufpassen müssen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kommt es wirklich darauf an, wo man ist und mit wem man unterwegs ist und wie, ja, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, ob es jetzt wirklich gut gesicherte Touren sind mit vielen Häken drin, wo ich mich reinhängen kann, ob es schlecht gesicherte Touren sind, wo man lieber von oben reingeht. Also eine Klettertour startet normalerweise von unten, geht bis oben am Gipfel und gut ist. Sehr, sehr oft starte ich am Gipfel und sei mich in die Wand rein sozusagen. Also ich hatte, man hat auch mal schnell 200, 300 Meter Seil auf dem Rücken, die man dann mitnimmt zum Gipfel, nimmt halt den leichtesten Weg zum Gipfel, jetzt nicht eben mit den Leuten, die ich unterwegs bin, nehmen meistens den schwersten Weg, dafür sind sie dann berühmt und bekannt sozusagen. Ich bevorzuge dann den leichtesten Weg, den schnellsten Weg und komme dann von oben ihnen entgegen zum Beispiel. Und sie warten auf mich oder ich warte auf sie und schaue ihnen dann eigentlich beim Hochkommen zu. Im Endeffekt hängen dann im besten Falle natürlich an sicheren Häken, die da gebohrt wurden. Das ist dann wirklich einfach vom Fels und vom Massiv abhängig, wie da die Sicherungsmöglichkeiten sind. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ich, ja, also es war ein Vorteil, dass ich mich in großen Wänden bewegen kann, dass ich auch, ja, mal mit Situationen umgehen kann, wo das Hakenmaterial nicht so gut ist, dass ich gut improvisieren kann, mir trotzdem einen sicheren Standplatz suche und auch von da gute Fotos mache. Und da war es natürlich dann auch vom Vorteil, dass ich Fotograf gelernt habe. Das Business, ja, wo das dann losging, habe ich schon 8 Jahre, ja, ich glaube, das waren definitiv schon 8 Jahre mein Geld mit Fotografie verdient. Also da ist das die Fotografie lief dann in dem Sinn nebenbei. Also ich habe mich dann aufs Klettern konzentriert und dass ich sicher bin und so weiter. Und wenn dann der Moment kam, wo das gute Bild, ja, da gehe ich jetzt einfach, ich glaube, ich habe ein gutes Auge und drücke dann einfach im richtigen Moment ab und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das der kleinste Teil bei so einer Aktion, die Fotografie selber, sage ich jetzt. Also es ist wirklich das Hinkommen, das sicher sich bewegen, einen sicheren Platz zu suchen, schauen, dass alles stimmt, dass einfach auch nichts passiert, ganz einfach.
Aber
Ja,
dennoch kommt es
ist
ja, glaube ich,
wichtig.
bei den Bildern auch darauf an, dass man diese, ja, ich sage es jetzt mal, Nervenkitzel oder diese Faszination der Mensch gegen diese Naturgewalt oder so auch einfängt. Also, dass man die Weite sieht, die Steilheit meinetwegen auch. Worauf achtest du dabei? Also, worauf kommt es dabei an, dieses Motiv so zu fassen, dass man diesen Eindruck auch auf einem Bild bekommt, wo jemand, naja, gemütlich auf dem Sofa sitzt?
Also Nummer eins ist, glaube ich, es ist, ich habe die Möglichkeit dabei zu sein. Das ist schon mal das Erste. Also es kommt keiner in diese Situation. Ne? Und allein in diesen Wänden zu sein, würde theoretisch auch ein iPhone-Bild reichen, um das vielleicht zu machen. Ne? Also klar ist es ein Bauchgefühl, ich bin Fotograf und glaube, ich mache meine Sache ganz gut und habe ein Auge für Gestaltung logischerweise. Ich komme aus der, ja, aus der Werbefotografie und lasse wahrscheinlich das auch in meine Outdoor-Bilder mit einfließen, diese Gestaltung, Licht. Also das, was ich von der Pike auf gelernt habe, was vielleicht andere Outdoor-Fotografen so nicht haben, die waren einfach Kletterer und waren dann dabei und haben dadurch ihre spektakulären Bilder bekommen, wie ich auch. Aber ich glaube, so ein bisschen könnte bei mir noch reinspielen, denke ich mir manchmal, wird mir manchmal gesagt, dass ich schon eigentlich aus der Werbefotografie komme, und da vielleicht nochmal einen anderen grafischen Blick vielleicht besitze. Also es wird mir oft nachgesagt, dass ich ja sehr grafische Bilder auch sehr oft produziere. Und das wird sicherlich aus dem Bauch raus passieren. Auf jeden Fall, dass wenn ich in der Wand bin, dass ich die Position von Kletterer, von Umfeld und so weiter, von Licht einfach aus dem Bauch raus gestalte, dass es spannend wird. Klar, man muss sich dann am Ende, hat man oft nicht die Wahl zu warten, weil das Wetter schlecht wird oder und so weiter. Und man kann jetzt nicht sagen, wir hängen jetzt noch 3 Stunden rum und warten auf die Sonne, bis sie rund kommt und so weiter. Also es ist viel Glück, sage ich ganz klar. Also ganz viel Glück ganz oft, dass man an den richtigen Orten zur richtigen Zeit ist. Und natürlich sind die Orte, wo ich mich dann bewege, Eiger Nordwand, Yosemite El Cap, das sind einfach Orte, die sind an sich schon spektakulär. Also die sind einfach, die sind groß und beeindruckend. Und ja, also das ist definitiv so, dass ich dann, ich sage jetzt einfach mal, nicht viel mehr machen muss, außer aufs Knöpfchen drücken.
Hast du ein besonderes Equipment oder einfach nur eine Kamera mit einer Linse drauf?
Ach Gott, das ist das große Thema bei jedem neuen Job sozusagen. Wie muss der Fotorucksack ausschauen? Welches Equipment nehme ich mit? Weil ja, ich muss wie jeder andere natürlich auch mein Essen und mein Schlafzeug transportieren, sage ich jetzt einfach mal. Und dazu noch mein Equipment obendrauf. Ja. Mhm. Und da wird dann natürlich schon immer entschieden, was nehme ich mit? Was brauche ich wirklich? Ja, also da ist es wirklich auch wieder davon abhängig, an welchen Ort das man ist. Bin ich jetzt auf große Expeditionen, wo ich wirklich wochenlang unterwegs bin? Ja, es wird viel gewechselt. Ja, ich bin auch mit Herstellern logischerweise in Kontakt, darf auch Sachen ausprobieren. Also da, das kommt wirklich drauf an, wo ich sehe, okay, wenn ich jetzt wirklich lang laufen muss, lang in der Wand bin, nehme ich natürlich das leichteste Equipment, was irgendwie geht, und lasse lieber ein Objektiv weg. Ja. Mit meistens, ja, mit schlechtem Gewissen, aber dann ist es einfach so. Dann lasse ich eben das große Objektiv dann weg, weil es einfach dann nicht mehr zu stemmen wäre, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann nehme ich lieber eine Flasche Wasser mehr mit oder einen Schokoriegel.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein gehöriges Improvisationstalent gefragt, wenn man dann eben, naja, also für den perfekten Schuss eben jetzt nicht das perfekte Objektiv dabei hat, ja, sondern einfach mit dem arbeiten muss, was man hat.
Ja, und das ist dann einfach Erfahrung, glaube ich. Also es ist die Erfahrung aus der Fotografie, das ist die Erfahrung aus dem Klettern. Natürlich weiß ich, wenn die Jungs dann unterwegs sind, wie gesagt, das sind alles Profis, die ihr Geld damit verdienen. Und ich kann's einschätzen, wann jetzt zum Beispiel ein Kletterzug spannend ist, wann eine Stelle im Felsen spannend wirkt und so weiter, weil ich selber weiß, sozusagen, da kommt der schwere Zug, da bewegt er sich grazil, also da kommt eine, natürlich rede ich mit den Kletterern vorher, okay, wo gehen wir hin, was macht ihr da, was passiert da, und das versuche ich dann natürlich zu verbinden mit Perspektiven. Ich kann mir die Perspektive nicht immer aussuchen, weil wie gesagt, ich hänge auch an dem Seil, ja, zu 99%, beziehungsweise an dem Haken, der irgendwo in der Wand ist, dann wird viel improvisiert, dass ich nochmal zur Seite kletter und so weiter, um irgendwie eine super Perspektive zu finden. Und so ist es ein Zusammenspiel aus Kletterern, Umwelt, Möglichkeiten, Equipment. Also es ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz, ganz vielen Sachen. Und manchmal muss man auch ganz einfach ganz, ganz schnell sein. Und das sind meistens auch die schönsten Bilder, weil sie authentisch sind. Also ich arbeite, wie gesagt, für viele Outdoor-Firmen, wirklich für Commercials, sage ich jetzt einfach mal, für ihr Marketing. Also sie wollen ihre Klamotten gut verkaufen, da muss das Bild einfach spannend und heroisch ausschauen. Bin aber glücklicherweise auch ganz einfach oft, werde ich halt eingeladen, wirklich zu spannenden, ich sage jetzt mal Abenteuern, für den Normalsterblichen, wo ich einfach dabei bin und wirklich, ich bin ein Reporter, okay, im Endeffekt, der dabei ist und das Ganze dokumentiert. Ja, und ich jetzt nicht darauf achte, dass jetzt ein Logo gut sichtbar ist oder dass die Schuhe gut zu sehen sind, sondern wirklich versuche, den Moment festzuhalten, manchmal wirklich nicht so gut zu gestalten, aber dafür irgendwie authentisch zu sein.
Würdest du denn sagen, oder hast du so eine eigene Ästhetik, wo du sagst, das ist jetzt das perfekte Foto? Oder was macht ein Bild aus, wo du sagst, das ist jetzt richtig gut geworden? Gibt es da Kriterien, nach denen du das selbst beurteilst?
Ich habe sicherlich von mir selbst, klar, Favoriten, wo ich sage, guter Schuss, auf jeden Fall. Glück gehabt, auf jeden Fall. Also es gibt irgendwie ein großes Filmprojekt, was ich letztes Jahr hatte. Also da musste eben neben dem Film auch das Poster geschossen werden, sage ich jetzt einfach mal. Da ist mir ein wahnsinnig guter Schuss gelungen und es war völliges Glück. Also wir waren zu einer Zeit, wo es eigentlich nicht mehr schneien sollte in den Bergen. Ja, haben halt unsere Begehung geplant. Wir waren da mehrere Tage schon unterwegs und wurden komplett eingeschneit aus heiterem Himmel und sind dann wirklich weitergegangen, waren dann sehr, sehr früh schon in der Wand. Das war auch so eine 500-Meter-Wand und hatte da einfach das Glück, dass es nochmal geschneit hat und die Wolkendecke unter uns war, weil wir so hoch waren. Und das wäre zu dieser Zeit eigentlich nicht möglich gewesen. Und ich hatte einfach schneebedeckte Gipfel, Wolken unter mir sozusagen und strahlend blauen Himmel also über mir. Und das sind so Sachen, wo ich sage, wow. Also das ist einfach nur ein cooler Schuss, weil ich die Geschichte außenrum kenne. Ne? Jeder andere, der es betrachtet, der sagt vielleicht, wow, cooles Bild, wenn es ihm eben gefällt, aber der kennt die Geschichte außenrum nicht. Und oft, klar, sage ich für mich, gibt es Bilder, die ich einfach nur gut finde, weil ich logischerweise das Ganze außenrum mitbekomme und kenne, was man jetzt im Bild klar nicht immer weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, welche Momente, welche Gefühle, welche Emotionen bei den Kletterern da dahinter waren. Ich war bei einer tollen Begehung letzten Sommer dabei. Das war wirklich aus dem Bauch raus mit den Jungs mitgefahren, ist wahrscheinlich immer noch eine der schwersten Touren der Welt, also über 500 Meter und ganz rough. Also wirklich kein Bild wurde nachgestellt, weil oft wird natürlich, wie ich da, wo ich erzählt habe, die Kletterer haben eine Tour gemacht. Also das ist zu 90% der Fall. Sie sind allein in der Wand, weil sie schnell sein müssen, weil sie schwer klettern. Und viel, was man sieht, ist definitiv nachgestellt, in Anführungszeichen. Also man geht einfach nochmal in die Wand mit dem Fotografen, sozusagen, ne? Und versucht da einen guten Schuss, bei gutem Wetter natürlich, bei besten Verhältnissen und so weiter. Also wirklich einfach einen guten Schuss für die Allgemeinheit zu bekommen. Und toll ist es, also für mich, oder ich finde es auch toll von Kollegen, wenn sie wirklich dabei waren. Also wenn es geschieht, sie sind hinten dran, sie sind vorne dran und capturen den Moment, wo es passiert. Und da passiert es natürlich, dass man nicht immer ein perfektes Bild hat, aber man war direkt dabei. Es wird nichts nachgestellt. Also es ist wirklich der Moment und da ist es schön. Da gibt es definitiv auch jedes Jahr Geschichten. Ja, da
Und
schlägt
glaubst du,
das
das sieht man dem
Herz.
Bild dann an, dass es der Moment ist und dass es eben nicht zum zweiten Mal hoch ist, um nochmal das Bild zu schießen?
Kann ich schwer beurteilen, muss ich sagen. Ich sehe es ihm an. Vielleicht diejenigen, die im Metier unterwegs sind, sicherlich auch. Schwierig zu sagen. Ja, es ist wirklich schwierig zu sagen. Ja.
Oder trägt dann eben viel, also du sagst, das wissen die anderen ja nicht, aber tatsächlich erscheinen diese Bilder ja selten dann isoliert, sondern die sind dann Teil einer Geschichte oder sowas oder
Genau,
illustrieren diese
genau.
Geschichte.
Ja.
Und dann hat man ja auf diesem Wege auch noch die Möglichkeit, diese Emotionen eben doch wieder zu transportieren und doch von diesem plötzlichen Schneeeinfall zu erzählen
Ja.
und auch diesen Überraschungsmoment vielleicht ja, zusätzlich zu dem Bild in den Betrachter zu wecken.
Das ist natürlich der beste Fall, Felix. Viele Bilder von mir, ja, landen auch einfach im Archiv, weil die Geschichte zu diesem Zeitpunkt nicht erzählenswert ist. Also wie gesagt, ich habe mit allen Magazinen, manchmal passt es rein, manchmal ist die Geschichte toll, manchmal für manche Länder. Also das sind so Geschichten, die eine Geschichte, von der ich gerade erzählt habe, eben, die wurde zum Beispiel nur in Spanien gebracht. Die war hier in Deutschland nur eine Briefmarke sozusagen oder manchmal nur ein Stückchen Text. Und ja, also dann hat man manchmal Pech, man kommt zurück und weiß, wow, das war eine Wahnsinnsgeschichte, wow, Wahnsinnsbilder und es passt einfach nicht. Ja, also das kann einem genauso passieren oder es sind gerade andere Kletterer im Mittelpunkt der Medien. Also wie gesagt, man spielt mit Medien. Es ist, glaube ich, nichts anderes als die Medien, die man kennt, es wird das genommen, was gerade passt, ganz einfach. manchmal passt einiges nicht.
Naja, im Grunde genommen, das, worüber wir hier erzählen, ist ja das, was andere mit viel Brimbamborium als Content-Marketing verkaufen.
Definitiv, ja.
Und du tust es halt ohne das, den Stempel da drauf zu drücken, indem du den Content eben einfach produzierst und auch
genau.
Sagst, es kommt auch darauf an, diesen authentischen Moment zu bekommen. Und ob das Logo jetzt mal perfekt im Bild ist oder eben nicht, ne? Die Leute wissen ja, dass es im Auftrag von Adidas oder Red Bull oder ich weiß nicht, wer da deine Auftraggeber alle sind, passiert. Mhm. Und es kommt eben nicht darauf an, dass man immer nur das Logo in den Vordergrund rückt, sondern dass man tatsächlich
dabei ist.
Spannende Geschichten erzählt und dass man auch die Faszination des Kletterns spürt und erlebt, ohne ständig zu sagen, ja, ihr könnt nur gut klettern, wenn ihr die Schuhe von Adidas tragt.
Ja. Ist natürlich dann auch am Ende jetzt ein Trend geworden, dass auch Firmen ja genau das wollen zum Beispiel, was natürlich mir auch dann wieder entgegengekommen ist durch meine Arbeitsweise, weil es halt auch einfach immer gemacht hat, ob da jetzt ein Auftrag dahinter gestanden ist oder nicht. Also ich habe ganz viel, ja, es wird viel eigenes Geld investiert, eigene Zeit erstmal investiert in Geschichten, in Expeditionen, die, also wo der Erfolg erstmal, wo ein großes Fragezeichen dahinter steht, also kommerziell sowie, also ob es überhaupt ein Erfolg wird. Und manchmal hat man Glück, man kommt nach Hause und hat eine coole Geschichte und kann die an Medien sowie Sponsoren verkaufen, weil es authentisch ist. Und manchmal sagen sie einfach, ja, okay, passt gerade nicht in unser Marketing. Also coole Geschichte, aber passt halt gerade einfach nicht. Ne? Und klar, gerade ist.
Spürst du denn eine gestiegene Konkurrenz da vielleicht auch von Agenturseite, dass Werbeagenturen verstärkt auf solche Geschichten setzen?
Ja, es ist ein Trend, ganz klar. Aber Trends kommen und gehen und für mich ist es eher, ja, es ist eher lustig. Ja, es ist, wie gesagt, ich bin seit 15 Jahre in diesem Business und wie gesagt, komme aus der Werbung und ja.
Das klingt ja schon fast künstlerisch, ja. Also du sagst, ich mache es so oder so, ne? Ob ich Geld dafür kriege oder nicht. Das ist ja so die Denkweise, die Künstler an ihr Werk haben.
Also ich bezeichne mich definitiv nicht als Künstler. Also da bin ich schon ganz, ganz, ja, bin ich meiner Meinung nach auch weiter von weg. Ich bezeichne mich in dem Sinne gerne als Handwerker. Ja. Es ist ist auch ein handwerklicher Beruf, der Fotograf. Künstler ist jetzt meine persönliche Sicht, ist es was anderes. Ich bin dabei, ich mache es gerne. Für manche kommen schöne Bilder raus, wenn sie sich ins Wohnzimmer hängen und sagen, es ist Kunst, finde ich es toll, auf jeden Fall. Aber ich sehe es jetzt nicht als Kunst, sondern wirklich auch als Dienstleistung. Und gut, ich habe das Glück, dass ich gerne kletter, dass es wirklich mein Leben ist, Fotografie und Klettern, und ich es geschafft habe, ist auf irgendeine Weise, wie auch immer das jetzt über die Jahre zustande gekommen ist, wirklich meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, meine Familie damit zu ernähren und nehme mir auch die Freiheiten raus, ja, einfach Sachen auch abzusagen oder wirklich auch zu sagen, okay, jetzt muss ich, wie dieses Jahr, habe ich jetzt wieder was einfach nur für mich geplant, auch wieder mit Profis unterwegs zu sein, aber jetzt schon mal kurz beim Sponsor anzuklopfen, hey, wir sind unterwegs, aber jetzt bewusst dann auch zu sagen so, ich möchte eigentlich...
Die Bilder, die ich mache.
Genau.
Wenn sie dir gefallen sie dir. Ja?
Exakt. Und dann können wir uns danach drüber unterhalten, ob ihr sie kaufen wollt, also gebt uns gerne eure neue Kollektion mit, wie auch immer, aber auch ganz bewusst Abstand davon nehmen, weil es geht dann einfach sofort in eine andere Richtung. Wenn du schon mit einem Auftrag irgendwo hingehst, dann hast du einfach einen Auftrag, den du erledigen musst und den ich natürlich dann auch gut erledigen will, ist ja logisch. Und deswegen da auch ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, okay, die Reise, obwohl ich jetzt Geld damit verdienen könnte, also definitiv mehr Geld, als wenn ich es jetzt einfach auf eigene Faust mache, muss ich jetzt wieder für mich machen, um für mich selber auch wieder authentisch zu sein, für mich selber was zu machen, um das auch wieder selber zu spüren, nicht nur hinter der Kamera zu sein. Klar, meine Kamera mitzunehmen, aber auch wieder selber am scharfen Ende, sagt man immer, so schön zu sein.
Würdest du denn sagen, ist denn da die Grenze zwischen, das ist jetzt noch Dienstleistung und das ist Kunst? Weil also in diesem Jahr bist du dann ja auch sehr frei in deinen Entscheidungen, ne? Und als bei einem Auftrag, ne, ist man halt sehr daran gebunden. Der Auftraggeber kann im Zweifel sagen, gefällt mir nicht, oder will ich noch anders haben oder ich will dieses Motiv besonders im Vordergrund haben. Wo würdest du sagen, ist denn da die Grenze?
Also eine ganz klare Grenze bei der Sache ist natürlich die Sicherheit. Also es kam auch schon sehr oft vor, dass man halt mit einem Auftrag rausgeht, der einfach nicht zu machen ist, weil es einfach nicht sicher ist, ne? Also ich würde mir diesen Schuss, sage ich jetzt mal, jetzt so wünschen, wo ich weiß, so würde es dem Auftraggeber gefallen, so würde sein Produkt super dastehen. Da wäre die perfekte Zeit, um den Schuss zu machen. Aber es geht nicht. Es geht schlicht und einfach nicht, zu dieser Zeit an diesem Punkt der Wand zu sein. Oder es ist einfach gefährlich. Fertig. Und dann kann es nicht so gemacht werden, obwohl sich der Auftraggeber so wünscht. Und wie gesagt, das wissen die natürlich dann auch. Also ich habe in dem Sinn eigentlich wirklich freie Hand zu 100%, weil es bin nur ich da. Also ich bin in dem Fall dann zu diesem Zeitpunkt mein eigener Herr, mein eigener Auftraggeber. Ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß, was ich in dem Moment machen kann, ohne dass es für irgendwen oder die Beteiligten eben schwer ist. Und auch die Kletterer, die dann vor der Linse sind, müssen ja auch, haben irgendwo eine Verantwortung für sich, für ihren Kletterpartner, für mich, wie auch immer. Viele der Kletterer, die sowohl Profisportler sind, sind nebenbei auch noch ausgebildete Bergführer. Also es läuft meistens parallel und sagen dann auch irgendwann, boah, Schluss hier. Also wir können jetzt auch zum Beispiel wegen Lawinengefahr gar nicht weiter. Wir können da nicht hin, weil der Sicherungspunkt da nicht gut ist, weil das Seil über eine blöde Kante geht und es reißen könnte. Also da, das ist schon mal der erste Punkt, wo ich sage, also ich bin in dem Sinn sehr, sehr frei. Also in meinen Jobs, also sobald es rausgeht. Und das weiß auch der Kunde. Er kommt selbst mit Agentur, wenn jetzt eine Agentur zu mir kommt, sie brieft mich schon, sie hätte gern die und die Lichtstimmung, Sonnenuntergang, bla 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 und so weiter und so fort. Versuche ich alles umzusetzen, natürlich. Wenn es aber nicht geht, geht es nicht. Und dann kann ich das mit einem Argument meistens auch, ja. Also wir sind sehr wetterabhängig und
Gab es denn trotzdem schon mal Situationen, in denen ein Cycle geworden ist?
Heikel oft, das ist definitiv. Aber das darf jetzt meine Mami nicht hören. Nee, heikel ist ein relativer. Also in dem Sinn, da wo wir uns aufhalten, ist es immer heikel. Das ist einfach Fakt. Und es darf nicht zur Routine werden. Das fällt mir auch ganz, ganz oft auf. Aber es sind einfach immer alpine Gegenden und ja, es reicht eigentlich schon, wenn man sich einen Fuß beim Zustieg verstaucht und es wäre manchmal nicht so cool. Oder wie gesagt, wenn man im Himalaya irgendwo selbst nur im Basislager rumhängt und ja, wird höhenkrank, ist das schon nicht mehr lustig. Da muss man noch nicht mehr am Berg sein, sage ich jetzt einfach mal. Und klar, hier in Europa, wenn man sich aufhält, ja, es gibt Helikopter, all das gibt es auf jeden Fall. Man hat es auch im Hinterkopf, aber ja, es relativiert sich durch Erfahrung, würde ich jetzt einfach mal sagen, durch die Leute, mit denen man unterwegs ist, was halt wirklich Profis sind. Man checkt sein Equipment, man ist vorsichtig, man geht einfach nicht an den Punkt, wo man sagt, ich mache das jetzt wegen dem Foto, sondern okay, bis hierher und nicht weiter, ganz einfach, dann wird jetzt einfach das Foto nicht so gut. Und ja, das alles, das sind Sachen, die muss man dann einfach abwägen.
Du hast
So,
mal im
wo.
Interview gesagt, natürlich braucht man einen trainierten Körper, aber vor allen Dingen kommt es auf den Kopf an, dann im Berg da auch dann voll konzentriert dabei zu sein. Wie schafft man es, dass man dann eben voll bei der Sache ist? Also im Alltag ist man ja ständig von allen möglichen Dingen abgelenkt. Oder ist das auch gerade
Ja.
das, was du suchst dann da? Ne?
Ja, ich glaube, das ist es im Endeffekt. Also ich habe, wie gesagt, ich bin sehr viel unterwegs, habe sehr viel zu tun und manche bezeichnen es vielleicht als Stress, wenn man 7 Tage die Woche am Arbeiten ist. Und es ist körperlich super anstrengend, logischerweise, aber klar habe ich das Glück, ich arbeite dann in der Natur. Ich bin einfach 10 Stunden am Tag außen. Klar, ich habe den Druck, um Fotos abzuliefern, wenn es jetzt kommerzielle Shootings sind, aber trotzdem halte ich mich ja in der Natur auf und nicht jetzt im Büro 10 Stunden lang. Was ich auch tun muss, wenn ich nach Hause komme, steht die Büroarbeit genauso an und der dunkle Keller und der Computerbildschirm. Aber ich nenne es jetzt schon Ausgleich. Wenn ich 4 Wochen auf Expedition bin, ist es harte körperliche Arbeit. Es ist gefährlich, wie auch immer. Es ist nicht schön, von der Familie weg zu sein, aber ich habe einfach in dem Sinn keine Routine, 0,0 Routine, ja, was das Ganze einfach vielleicht auflockert und selbst die stressigen Phasen vielleicht nicht stressig erscheinen lassen. Klar kommt Schlafdefizit und alles Mögliche dazu, aber wenn man dann wirklich in der Wand ist oder draußen unterwegs ist und marschiert und stundenlang zu einer Location erstmal laufen muss, ja, man läuft halt, ja, und ist unterwegs, man schleppt, man schwitzt, das tut einem alles weh, aber jeder kennt es wahrscheinlich selber. Ist ja auch manchmal das Schöne sozusagen. Ja,
und das sind jedes Mal neue Herausforderungen.
Das auf jeden Fall. Also jeder Ort, das ist auch das ist das, was ich meine. Man kann jetzt auch kein Shooting verallgemeinern. Also jeder Berg ist anders, jede Tour ist anders, jedes Fotoshooting hat andere Voraussetzungen, jeder Athlet, das ist ja auch noch das Schöne, das ist eigentlich das Schöne. Wo ich sehr glücklich drüber bin, es sind natürlich auch Freundschaften entstanden, ganz viele, aber man kommt wirklich mit Ausnahmeathleten, sage ich jetzt einfach mal, in Kontakt, mit dem man, wo man aussieht, das sind normale Menschen, das sind coole Jungs, die haben Probleme wie jeder andere, aber trotzdem, man beobachtet sie, man dokumentiert, was sie machen, und in dem Moment, wo man es dokumentiert, weiß man schon so, das ist wirklich... Ja, das ist die Spitze einfach. Das ist die Speerspitze von dem, was im Moment menschlich, sage ich jetzt einfach mal, also physisch wie psychisch, auch beim Klettern ganz viel Psyche, was da möglich ist einfach. Also ich bin dabei einfach, und das zu sehen ist, also das ist manchmal, also ich erkenne den Wert dahinter. Ist für viele Außenstehende, ja, es ist ein großer Berg, eine gefährliche Wand und so weiter und so fort, aber am Ende sind es auch nur wie beim Rennen irgendwelche, ja, unter 10 Sekunden den 100-Meter-Lauf, und beim Klettern gibt es eben auch Schwierigkeitsskalen und so weiter. Am Ende sind es nur Nummern, aber wenn man nicht im Sport ist, sind es nur Nummern, aber wenn man es dann selber weiß, was da hier gerade passiert, also klar, ich hatte das Glück auch definitiv an Klettergeschichte schon teilzuhaben, wo man weiß, das wird in den Geschichtsbüchern, also meine Bilder da jetzt wie in der Eiger Nordwand, die verkaufe ich nach 5 Jahren einfach noch. Also das war wirklich Geschichte einfach, was die Jungs da damals geleistet haben. Und es war die Speerspitze auf jeden Fall. Und ist es auch immer noch. Und das zu sehen und dokumentieren zu dürfen und dann auch die Emotionen der Jungs, das ist großartig. Ja, das ist einfach fantastisch, immer wieder zu sehen, was die Jungs leisten. Ja. Definitiv. Und gerade in großen Wänden einfach, oder ja, jetzt die ganzen Youngsters, einfach die junge Generation, die so stark wird, einfach die seit Kindheit trainieren, das zu sehen, was überhaupt möglich ist, ist einfach unglaublich manchmal.
Herzlichen Dank, Frank Kretschmann. Mein Name ist Michael Gerhards. Mehr Gedanken zum Thema Kommunikation finden Sie im Blog www.überzeugend-präsentieren.de. Bis zum nächsten Mal.